Glaubst du das? Glaubst du, dass der Klimawandel wirklich menschengemacht ist? Glaubst du, dass Donald Trump wirklich Grönland kaufen will? Glaubst du, dass die Erde rund ist? Was können wir eigentlich noch glauben? Wem können wir noch glauben und vertrauen? Bei so vielen Fake News, beziehungsweise auch manchmal großer Sensationslust, unbedingt eine große Story zu verkaufen. Was glaubst du? Im gesellschaftlichen Kontext spielt der Glaube meiner Meinung nach eine oft große Rolle. Öfter hören wir den Satz, das glaube ich nicht oder davon bin ich nicht überzeugt. Vielleicht sogar manchmal so weit, dass manche Menschen die Fakten gar nicht annehmen können, weil sie so von ihrem Glauben überzeugt sind. Im religiösen Kontext fällt es da zunehmend schwerer zu sagen, ja, ich bin gläubig und gehöre zur Kirche. Die Amtskirchen machen es einem manchmal vielleicht auch nicht so leicht durch ihre Entscheidungen und durch ihr Handeln. Aber selbst in Glaubensthemen ist es, denke ich, nicht einfach, darauf zu vertrauen und zu glauben, gerade in schweren Zeiten. Was brauchen wir also zum Glauben? Im Johannesevangelium steht, Thomas, der Didymus genannt wurde, einer der 12, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meinen Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen herein, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, streck deine Finger hierher aus und sieh meine Hände. Steck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Ja, der Thomas in dieser Geschichte, der braucht wirklich handfeste Beweise. Nicht nur das Sehen, er muss den Jesus auch spüren und anfassen. Und ich glaube, der Thomas spricht uns da manchmal wirklich aus der Seele. Auch wir hätten vielleicht manchmal gern etwas zum Anfassen, zum Greifen, wo wir Halt finden, wo wir auch diesen Gott spüren können. Vielleicht haben Sie das schon mal erlebt in Ihrem Glauben, so eine Art Beweis, irgendwie eine Art Bestätigung, dass wir von Gott begleitet sind und auch im Glauben immer wieder neu Kraft tanken können. Aber im wissenschaftlichen Sinne lässt sich Glaube nicht beweisen.
Glaubst du das? Wie glaubst du? Die Geschichte von der Auferweckung des Lazarus, die wir am Anfang des Gottesdienstes im ersten Teil gelesen haben, endet zunächst mit der Aussage von Jesus. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Im Evangelium des Johannes steht, wie es weitergeht. Ich nehme mir die Freiheit, die Geschichte etwas ausführlicher weiter zu erzählen. Glaubst du das? Martha antwortet: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. So habe ich's gelernt und verstanden. Aber ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so genau, was du mit Glauben meinst. Kannst du dich noch erinnern, als wir dich das erste Mal getroffen haben? Meine Schwester Maria war damals völlig außer sich. Sie war ergriffen von der Erkenntnis, dass du der Christus bist. Sie hatte ein richtiges Bekehrungserlebnis. Das hat sie völlig aus der Bahn geworfen. Sie ist seither ein anderer Mensch. Sie ist ganz erfüllt von diesem Glauben. Sie glaubt mit dem Herzen. Ich glaube bloß mit dem Verstand. Ich habe gemerkt, dass es mir gut tut, wenn ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Das gibt mir Sicherheit. Es gibt mir mehr Leichtigkeit. Ich vertraue dir auch in schweren Zeiten, so wie jetzt, wo unser Bruder gestorben ist. Wenn du da bist, hat der Tod keine Bedeutung. Ich weiß, dem Lazarus geht es jetzt gut. Aber weißt du, was mir fehlt? Ich fühle das nicht. Ich glaube nur, weil ich das will. Nicht, weil ich es fühle. Deshalb zweifle ich manchmal, ob das alles so richtig ist. Ach, Martha, Jesus lächelt sie freundlich an. Denkst du wirklich, es gibt nur eine Art, richtig zu glauben? Gott, unser Vater, hat die Menschen so unterschiedlich geschaffen. So viele Menschen es auf der Welt gibt, so viele Wege gibt es zu glauben. Da gibt es kein besser oder schlechter. Hauptsache, du traust Gott alles zu. Dann wirst du die Herrlichkeit Gottes erkennen. Und Zweifel gehören immer dazu. Sie bewahren dich davor, anderen vorschreiben zu wollen, wie und was sie zu glauben haben. Martha strahlt. Danke, Jesus, auch wenn sich das jetzt eigentlich nicht gehört, weil Lazarus ja gestorben ist, aber du hast mich froh gemacht. Du hast mich wirklich getröstet. Du bist auf einem guten Weg, Martha. Genauso wie deine Schwester Maria. Wo ist sie eigentlich? Zu Hause. Warte, ich hole sie. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria und sprach heimlich zu ihr: Der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilends auf und kam zu ihm. Jesus war aber noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als die Juden, die bei ihr im Hause waren, um sie zu trösten, sahen, dass Maria eilends aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geist und erbebte. Voller Zorn sagte er zu ihnen, ich bin so enttäuscht von euch und eurem Glauben. Habt ihr denn gar nichts verstanden? Warum vertraut ihr nicht auf Gott, egal was passiert? Glaubt ihr nur an Gott, wenn alles so läuft, wie ihr euch das vorstellt? Und er sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Und sie sprachen zu ihm, Herr, komm und sieh. Und Jesus gingen die Augen über, so traurig war er über ihr mangelndes Vertrauen. Jesus kommt zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, hebt den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Und als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn.
Herr, du bist mein Leben, du hältst mich an der Hand. Das haben Menschen zu allen Zeiten bekannt. Bei den Juden äußert sich das besonders in diesem sogenannten Schema Israel, dem Glaubensbekenntnis aus dem 5. Buch Mose. So wie das Vaterunser bei uns, wird es überall gebetet, in kirchlichen Veranstaltungen und mehrmals täglich zum Morgen- und Abendgebet. Aber es ist letztlich mehr als ein Gebet. Es ist ein ausgesprochenes Bekenntnis. Höre Israel, der Herr unser Gott, der Herr ist einzig. Gepriesen sei Gottes ruhmreiche Herrschaft immer und ewig. Darum sollst du den Ewigen, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Diese Worte, auf die ich dich heute verpflichte, sollen deinem Herzen geschrieben stehen. Du sollst sie deinen Kindern erzählen. Du sollst von ihnen reden, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. Du sollst sie als Zeichen um dein Handgelenk binden. Sie sollen Merkzeichen auf deiner Stirn sein. Du sollst sie auf die Türpfosten deines Hauses und in deine Tore schreiben. In der Stunde des Todes spricht der fromme Jude das traditionelle Sündenbekenntnis aus dem Yom Kippur-Gottesdienst und stirbt mit dem Schema auf den Lippen. So ist es mir auch sehr eindrucksvoll in Filmen und Berichten begegnet. In Zeiten der Verfolgung, in Pogromen über die Jahrhunderte und der Endlösung im Dritten Reich. In schwierigen Lebenssituationen helfen uns feststehende Texte, wie das Vaterunser, das Ave Maria, Psalmtexte oder Lieder, ist auch das Schema Israel ein Text, der vergewissert und ausdrückt, woran jemand glaubt. Es ist ein Bekenntnis an den einzigen Gott. Eine Verpflichtung auf den Bund mit diesem einzigen Gott und eine Bejahung des Judentums. Glaubst du das? Das könnten wir auch hier fragen, denn es steht ja auch in unserer Bibel. Mir ist am Schema Israel neben dem Bekenntnis und der Liebe zu Gott vor allem die Aufforderung wichtig geworden, öffentlich dazu zu stehen und es weiterzugeben. Das öffentliche Zeigen mit diesem Schreiben an Pfosten und Tür und die Weitergabe an die nächste Generation. Öffentlich dazu stehen und weitergeben, ganz schön anspruchsvoll. Denn wir wissen, das ist gar nicht so leicht. Warum gelingt es uns nicht, unsere Kinder davon zu überzeugen, beziehungsweise sie mitzunehmen und öffentlich bekennen? Damit tun wir uns schwer. Wir wollen nicht falsch verstanden missionieren oder wir trauen uns nicht, uns zu etwas zu bekennen, das überholt zu sein scheint und auch so viele belastende Auswüchse hat. Dabei ist Glauben Lebenszuversicht. Für unser hiesiges Leben und für unser Leben bei Gott. Wir alle haben unsere Erfahrungen damit. Denn das ist eine große Kraft. Und davon sollten wir immer wieder erzählen und andere dazu einladen. Jede und jeder von uns bezieht Glaubenskraft aus ganz verschiedenen Quellen. Für mich sind es auch oft die Lieder. Eines davon werden wir jetzt gemeinsam singen. Wer nur den lieben Gott lässt walten.